D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Ganz ehrlich, heute geht's um ein ziemlich hartes Thema, eine verdammt dunkle Seite der Liebe. Es geht um falsche Gefühle, Abhängigkeiten, Gewalt, um sogenannte Loverboys. Die machen einen auf Liebhaber, gaukeln die große Liebe vor, dabei zwingen sie junge Frauen in die Prostitution. Vorher aber auch noch die schöne Seite der Liebe. Miriam hat zum Beispiel in dieser Sendung Neues zu berichten in unserem Liebestagebuch. Direkt gleich. Ich bin Till Opitz, servus.
D-Radio Wissen.
Jede Woche erzählen uns ja echte Menschen von ihrem echten Liebesleben, von Höhen und Tiefen, Spaß, manchmal aber auch Enttäuschungen, manchmal auch einfach nur Dates und Stellungen. Das ist es, das D-Radio Wissen Liebestagebuch, und seit ein paar Wochen begleiten wir schon Miriam. Miriam ist Ende 20, kommt aus Dortmund, seit 2 Jahren Single. Sie attestiert sich selbst so ein paar nymphomanische Züge, das sagt sie selber, und so war sie auch diese Woche wieder auf Männerjagd. Und ihr neuestes Date ist ein Lehrer. Den Rest erzählt sie euch am besten selbst.
Diese Woche war super. Also ich war natürlich mit meinen Mädels auf Tour. Ich hatte glücklicherweise ein Top an, das aus Paillette war. Der Typ hatte auch einen Schal an mit Fransen. Als man so getanzt hat, blieb er auf einmal mit seinem Schal in meinem Top hängen. Irgendwie ging das erstmal nicht so, dass wir uns trennen konnten. Und es hat halt direkt das Eis gebrochen. Er sah super gut aus, also der war ziemlich groß, so ein Kopf größer als ich, sehr durchtrainiert, also sehr gut gebaut. Er hatte auch wieder dunkle Haare, ich glaube so in der letzten Zeit ist das so ein Punkt, wo ich sage, das spricht mich irgendwie an. Wir haben dann zusammen getanzt, gefeiert, er hat mir einen anderen Drink ausgegeben und es hat sich dann noch so ergeben, dass er zufälligerweise in der Nähe des Clubs gewohnt hat. Dann waren wir halt bei ihm und sehr gut unterhalten. Ich habe dann rausgefunden, dass er Grundschullehrer ist. Er war eher so die zärtlichere Sorte, muss ich sagen. Sehr einfühlsam, sehr lieb. Das war dann ein schöner Morgen. Ich habe dann auch wieder Frühstück bekommen. Das finde ich dann immer sehr süß von den Männern, wenn die das machen. Ich habe mir sogar Eier gebraten. Also ich fand den Lehrer richtig gut. Ich hoffe, dass man sich nochmal wieder sieht. Nummern haben wir ja ausgetauscht. Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Ja, und ob sich Miriam und der Lehrer wiedersehen, hört ihr vielleicht schon nächste Woche hier im D-Radio Wissen Liebestagebuch. Wenn ihr mal ins Tagebuch wollt, schreibt gerne eine Mail an mail@dradiowissen.de.
D-Radio Wissen.
Loverboy. Das klingt erstmal nach sexy Affäre, aber dahinter, da steckt sexuelle Ausbeutung und Zuhälterei. Das ist heute unser Themenschwerpunkt in Eine Stunde Liebe. Ein hartes, aber wie wir finden, wichtiges Thema. Inga Hinkamp aus der D-Radio Wissen Redaktion. Wie läuft denn diese Masche dieser Loverboys genau?
Ja, das fängt erstmal ganz harmlos an. Junge Männer sprechen junge Frauen an. Teilweise sind die Mädels auch unter 18. Die Typen machen ihnen Komplimente, sagen dann so Dinge wie, du bist die Schönste überhaupt, du bist die Liebe meines Lebens. Also wirklich ganz große Gefühle. Denn Ziel ist es, die Frau emotional an sich zu binden, um sie dann später in die Prostitution zu zwingen. Die Opfer sind oft junge Frauen auf der Suche nach Anerkennung und Halt. Beides kriegen sie von diesem vermeintlichen Traumtypen. Und der will dann auf einmal, dass die Frau auch mit anderen schläft, mit Freunden oder Unbekannten gegen Geld. Das Zuvorkommende, das ist dann ganz schnell weg. Oft kommt auch Gewalt ins Spiel und die Loverboys, die oft selber erst 19, 20 Jahre alt sind, die entpuppen sich dann als Zuhälter.
Das klingt ziemlich unglaublich und heftig. Wie oft kommt diese Loverboy-Masche vor? Weiß man das?
Das ist schwer zu sagen. Es sind auf jeden Fall mehrere hundert Fälle. Das Bundeskriminalamt hat 2011 fast 500 Ermittlungsverfahren gezählt wegen Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Es trifft nicht nur Frauen, die hier leben. Es trifft auch Frauen zum Beispiel in Rumänien und Bulgarien. Die werden von ihrem vermeintlichen Lover so nach Deutschland gelockt. Der Hilfsverein No Loverboys, der kennt mehrere hundert Fälle. Das Problem ist aber, viele Fälle kommen wohl nie zur Anzeige, weil die jungen Frauen Angst vor den Loverboys haben, weil sie sich schämen oder wirklich an die Liebe glauben, eben als eine Art Überlebensstrategie.
Wie und wo kommen die Loverboys und diese Mädels denn überhaupt in Kontakt? Ich kann mir das immer noch schwer vorstellen.
Das ist sehr unterschiedlich und kann im Prinzip überall passieren. Also vieles läuft übers Netz, über das Schulumfeld, aber auch in der Freizeit. In Köln läuft gerade zum Beispiel ein Verfahren gegen einen 22-jährigen Typ, braun gebrannt, muskulös, dickes Auto. Und der soll eine 16-Jährige im Fitnessstudio kennengelernt haben und sie dann anschaffen lassen haben. Und ihm drohen jetzt 10 Jahre Haft.
Danke, Inga, mit den wichtigen Infos zum Phänomen Loverboys. Junge Männer, die eigentlich Zuhälter sind und junge Frauen zur Prostitution zwingen. Gleich sprechen wir mit Bärbel Kannemann. Sie war früher bei der Polizei und engagiert sich schon lange gegen sogenannte Loverboys und gibt Einblicke in konkrete Fälle.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Zum Thema Loverboys und wie die Masche dieser Loverboys läuft, das zeigt dieser Spot im Netz ganz gut.
Ach, meine Prinzessin, was hältst du davon, wenn wir später ins Kino gehen? Aus der Reihe, ein bisschen kuscheln.
Hört sich gut an.
Danach fahren wir zu mir. Können wir was trinken? Ich zünde ein paar Kerzen an und lassen den Abend ganz romantisch ausklingen.
Okay.
Dann. Ja, du weißt schon.
Weiß ich das?
Dann werden wir richtig krassen Sex haben. Das wird dir gefallen. Kommen ein paar Kumpels vorbei. Wir schauen uns zu. Da wird ein Kumpel auch mit dir schlafen. Komm mit. Jeder darf mal mit dir Sex haben.
Männer, die junge Frauen in die Prostitution zwingen, obwohl alles ganz anders anfängt. Mit Komplimenten, mit Geschenken, mit Anerkennung. Bärbel Kannemann ist ehemalige Polizeihauptkommissarin, engagiert sich seit Jahren gegen sogenannte Loverboys, hat einen Verein auch gegründet. Frau Kannemann, wie groß ist dieses Phänomen? Wie viele Fälle gibt es in Deutschland?
Das ist ganz schwer zu sagen, da es kaum ein Hellfeld gibt und man dadurch natürlich auch nicht auf die Dunkelziffer schließen kann. Offizielle Zahlen gibt es kaum, aber ich kann sagen, dass ich in Deutschland mich seit 2010 engagiere und sich in der Zeit bis jetzt etwa 550 bis 600 Betroffene bei mir gemeldet haben. Das sind jetzt nicht nur Mädchen, die zur Prostitution gezwungen werden, sondern natürlich auch Eltern.
Wer sind die Opfer, wer sind die Täter? Was haben Sie da rausgefunden über die Jahre?
Es sind Mädchen, die zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme durch die Täter vielleicht wenig Selbstwertgefühl haben, Probleme haben oder ganz einfach Aufmerksamkeit und Beachtung suchen. Bei den Tätern kann ich sagen, ich kann immer nur von denen sprechen, die mir bekannt geworden sind. Mhm. Das sind in der Regel junge Männer, so zwischen 18 und 25, vielleicht nicht mit sehr hoher Bildung und eben junge Männer, die sich überwiegend durch materielle Dinge oder auch durch Gewalt über Frauen definieren.
Wie muss man sich das konkret vorstellen? Was sind die Tricks dieser jungen Männer, um die Mädchen in ihre Abhängigkeit zu bringen, um ihnen Liebe vorzugaukeln? Das geht dann so, oh, du bist die Hübscheste überhaupt und hier, lass uns mal essen gehen. Wie funktioniert das?
Es ist einfach Bestätigung geben, Verständnis zeigen für Probleme zu Hause, ganz normale Probleme in der Pubertät, eine verhauene Klassenarbeit, wo man dann dem Mädchen sagt, du, das lag nicht an dir, das liegt am Lehrer, der mag dich nicht. Einfach Bestätigung geben, Anerkennung und Beachtung.
Das heißt, da ist auf einmal jemand, der hört zu, der macht Komplimente.
Der ist einfach da. Der hat Zeit, die die Eltern vielleicht oft nicht haben. Der kann natürlich auch Geschenke machen, die die Eltern sich vielleicht nicht leisten können. Aber das Entscheidende ist ganz einfach schon diese Bestätigung.
Also die Gefahr ist schon auch am größten in dieser Phase der Orientierung, wenn man 14, 15, 16, 17 ist.
Es gibt eigentlich zwei Altersgruppen bei den Opfern. Es sind schon einmal die jungen Mädchen, die ganz jungen, für die es einfach die erste große Liebe ist, die auch keine Erfahrung mit Beziehungen haben. Mhm. Aber es sind auch die Mädchen oder jungen Frauen so von 18 bis 25, die dann aber zusätzliche Aufgaben später übernehmen müssen. Nicht nur die Zwangsprostitution, sondern auch das Anmieten von Wohnungen, in denen dann zum Beispiel minderjährige Mädchen arbeiten müssen oder dort vergewaltigt werden, aber auch der Abschluss von Handyverträgen, Kreditverträge. Aber die Mädchen werden dann natürlich auch zum Drogenhandel und Drogenschmuggel eingesetzt.
Sie haben gesagt, das Initial ist sozusagen diese Anerkennung, dieses Gefühl, da ist jemand. Am Anfang gibt es Versprechungen, Geschenke, was auch immer. Dann kommt später aber Gewalt dazu. Also wie ist dieser Ablauf aus Ihrer Erfahrung?
Es ist natürlich schon dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Also mir hat kürzlich gerade ein Mädchen gesagt, immer wenn ich vergewaltigt wurde von 5 oder 6 Männern und er hat zugeguckt, dann war er hinterher stolz auf mich. Dann hat er gesagt, ich habe das ganz toll gemacht und ich habe es für unsere gemeinsame Zukunft gemacht. Denn alle Gelder, die eingenommen werden durch die Prostitution, verwaltet, muss man sagen, in Anführungsstrichen, er natürlich. Sie bekommt keinen Cent von dem Geld.
Das heißt, da wird immer noch so getan, als ob dieser Geldverdienst durch Prostitution etwas wäre, was diese Partnerschaft ja stützt.
Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt, auf den gezielt hingearbeitet wird, die gemeinsame Zukunft. Es wäre ja auch von seiner Seite Liebe da und es wird auch zum Beispiel ganz schnell von gemeinsamen Kindern gesprochen. Wenn man dann aber weiß, dass wenn das Mädchen tatsächlich schwanger wird, dem Mädchen auf die das Kind im Leib totgetreten wird, dann sind das so diese Dinge, die vielleicht als Außenstehender sehr unverständlich klingen.
Bärbel Kannemann in D-Radio Wissen. Sie ist Aktivistin, kämpft gegen sogenannte Loverboys, Männer, die den großen Lover vorgeben, aber letztlich brutale Zuhälter sind. Wir reden gleich weiter, wie man die Tricks der Loverboys enttarnt.
D-Radio Wissen.
Loverboys, das sind Zuhälter, die einen auf ganz großen Liebhaber machen und eigentlich, ja, eigentlich nur das Schlimmste wollen. Inga Hinnenkamp ist noch da aus dem D-Radio Wissen-Team. Das ist schon alles insgesamt heftig, oder?
Ja, also ich habe mich gerade beim Interview an diesen Schimanski-Film erinnert gefühlt. Da ging es ja auch mal von einer Weile um Loverboys.
2013, letztes Jahr, meine ich, war
ja.
Der, ne?
Und ich finde das einfach so Wahnsinn, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mir da natürlich jemand irgendwie, ne, den du ja magst, und der sagt dir dann irgendwie, ja, aber komm, und jetzt musst du noch dies machen und mit dem Freund schlafen und dafür Geld und das ist doch nur für unsere Beziehung und ich liebe dich doch. Also ich kann das auch verstehen, dass man da echt beeinflussbar ist.
Und irgendwie so, und wenn man auch vielleicht auf materielle Dinge steht oder so, erstmal gibt es da ja auch was, wo man vielleicht sagen könnte, ach cool, der hat einen großen Auto, der holt mich von der Schule ab.
Ja, und die sind ja auch um keine Ausrede verlegen. Also es hat ja alles immer irgendwie einen Grund und einen guten Zweck und am Ende ist es ja auch für dich gut, Schatz. Es ist echt perfide.
Absolut. Ich würde vor allem denken, das muss man doch dann irgendwie merken. Also zumindest der Freundeskreis, Lehrer, Eltern. Aber offenbar merkt es dann noch nicht mal so das engste Umfeld, wenn eben so eine Frau in die Fänge eines Loverboys gerät. Ja, die versuchen das auch zu vertuschen, ganz schematisch. Bärbel Kannemann ist vom Verein No Loverboys aus Berlin zugeschaltet. Die Täter schicken die jungen Frauen zum Beispiel auch bewusst weiter zur Schule. Warum machen die das?
Das ist natürlich im Sinne der Täter. Es soll nach außen hin ganz viel Normalität erscheinen. Man achtet darauf, dass die Mädchen zur Schule gehen, dass sie zum Beispiel an Tests teilnehmen, damit sie nicht auffallen in der Schule. Das ist also nicht Fürsorge, dass man darauf achtet, dass Hausarbeiten gemacht werden, sondern es ist ganz einfach eine Chance, dass das Mädchen nicht auffällt, dass die Schule die Eltern nicht verständigt, keine Drogenberatungsstelle informiert oder auch, dass auf Alkoholkonsum hingewiesen wird. Da achten die Täter drauf.
Diese jungen Frauen vielleicht selber von Natur aus, wie auch immer, nicht besonders selbstbewusst, die müssen ja hochgradig traumatisiert sein danach.
Das ist eigentlich, glaube ich, kaum zu beschreiben. Das wäre vielleicht nur durch Fachleute möglich. Also ich habe schon Mädchen erlebt, die dann auch hinterher zum Beispiel gar nicht mehr essen konnten, weil sie sagten, ich habe das Gefühl, ich ersticke an den Dingen. Es gibt aber auch Mädchen, die zum Beispiel hinterher fast Tag und Nacht essen, um so viel wie möglich zuzunehmen und dadurch unattraktiv zu werden. Für Männer uninteressant. Normales Leben ist fast nicht möglich. Das geht manchmal über 10, 12, 15 Jahre, dass diese Ängste noch bestehen bleiben.
Wie sind Sie eigentlich mit dem Thema selbst in Berührung gekommen? Also was hat Sie da zur Aktivistin gemacht, die sich jetzt ja doch schon einige Jahre gegen Loverboys engagiert?
Ich habe vor etwa 10 Jahren in einer holländischen Fernsehsendung zum ersten Mal den Begriff Loverboys gehört. Ich selbst habe auch eine Tochter und kenne also die Gefühle einer Mutter und würde auch die Ängste verstehen, wenn es meiner Tochter so ginge. Ich habe aber auch fast 40 Jahre als Kriminalbeamtin gearbeitet und natürlich Polizeierfahrung. Und ich denke, diese Kombination hat mich irgendwo dazu gebracht, nach meiner Pensionierung mich in diesem Gebiet zu engagieren.
Es geht ja ganz klar, gerade auch aus den Schilderungen, um Zuhälterei, um Menschenhandel. Das ist auch klar strafbar. Trotzdem gibt es verhältnismäßig wenige Verfahren. Was macht es auch aus ja, polizeilicher, kriminologischer Sicht so schwierig, dagegen vorzugehen?
Das Entscheidende ist, dass die Mädchen keine Anzeigen erstatten. Die Angst und die Scham hindert sie natürlich daran. Immer wieder höre ich von den Mädchen, dass sie sagen, wer will mir schon glauben, ich bin doch nur eine billige Hure. Und es ist ja auch so, dass die Mädchen während ihrer Tätigkeiten häufig unter Alkohol und Drogen gesetzt werden. Das heißt, sie können keine konkreten Angaben zu Tatzeiten und Tatorten machen. Und damit fühlen sie sich bei der Polizei natürlich sowieso schon erstmal unverstanden. Das ist dann natürlich ganz schwierig, auch erst nach Jahren, wenn die Mädchen häufig schon eine Therapie hatten, dann Taten wirklich glaubhaft beschreiben zu können.
Es gibt auch immer wieder Berichte darüber, wenn es zur Anklage kommt, dass die Mädchen dann die Aussage verweigern oder auch immer noch sozusagen ihre Liebe beschwören und beschwören, ja, das war ja alles freiwillig. Wie kann man sich das erklären?
Aus Angst. Die Mädchen schweigen aus Angst, die Mädchen werden bedroht. Ich hatte zum Beispiel ein Mädchen, die hat versucht wegzulaufen. Da hat man ihr mit einem Pflasterstein die Kniescheibe zerschlagen. Ich selbst bin bei der Gerichtsverhandlung gewesen und als das Mädchen den Gerichtssaal betreten hat, hat der Täter zum Beispiel nur noch aufs Knie gezeigt. Da wusste das Mädchen, wenn ich was sage, werde ich bedroht oder misshandelt. Das Mädchen hat dann keine Aussage mehr gemacht. Und so muss man sich das bei vielen Verhandlungen vorstellen.
Ängste, Scham und Gewaltdrohung machen die Aufklärung dieser Verbrechen so schwer, sagt Bärbel Kannemann vom Verein No Lover Boys. Wie man den smarten Zuhältern das Handwerk legt, wo es Hilfe für die Opfer gibt, das klären wir gleich.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Sie machen Frauen emotional abhängig, Loverboys. Ihre Tricks, die haben wir jetzt schon besprochen. Sie reden von der großen Liebe, geben Komplimente. Die Gewalt, der Zwang zur Prostitution kommen dann aber später. Nur, wie lässt sich das verhindern? Die ehemalige Polizeihauptkommissarin Bärbel Kannemann, die klärt mit ihrem Verein No Loverboys auf. Worauf sollten Freundinnen, Mitschüler, vielleicht auch Eltern achten? Was sind Anzeichen, wo man im Umfeld skeptisch werden sollte?
Ich denke, man muss skeptisch werden, wenn Dinge unlogisch im Umfeld erscheinen. Das heißt, ein 12-jähriges Mädchen wird zum Beispiel von einem 25-, 28-jährigen Mann regelmäßig von der Schule abgeholt. Mhm. Der Mann fährt ein großes Auto. Das Mädchen hat plötzlich mehrere Handys. Das Mädchen verändert den Kleidungsstil extrem. Es wird aber auch nervös. Ein Anzeichen ist zum Beispiel aber auch, dass Mädchen oftmals am Tag und manchmal stundenlang duschen, um zum Beispiel die Spuren von Vergewaltigung und Misshandlung abzuwaschen.
Gibt es dann auch eine Möglichkeit, wie ich das als Freundin, vielleicht auch als Elternteil, wie ich das ansprechen kann? Weil es ist ja schon auch eine Phase, wenn die Leute 15, 16 sind. Ne, man will sich auch unabhängig machen. Es ist eine Phase der Orientierung, die Pubertät. Wie spricht man so einen Verdacht am besten an?
Das ist ganz schwierig, weil die Eltern da ganz schlecht auf das Mädchen eingehen können. Wobei man aber auch sagen muss, dass Eltern dieses Problem, dieses Thema, diese Loverboy-Methode ja oft gar nicht kennen. Und dann einfach auf Dinge reagieren, wenn die Mädchen patzig sind, wenn sie frech sind, wenn sie die Eltern beklauen, dass man dann mit ganz normalen Drohungen reagiert. Und das ist natürlich genau das, was die Loverboys wollen. Sie wollen Streit, Probleme zwischen den Mädchen und den Eltern provozieren, um sie dann noch mehr in ihre Abhängigkeit zu bringen.
Sie sind dann die Lösung und die Guten so.
Ja, genau. Der leichtere Weg ist eigentlich, für Freundinnen Hilfe zu suchen. Die Mädchen fragen auch oft Freundinnen um eine Art Alibi. Die Mädchen müssen am Wochenende 2 Tage Tag und Nacht arbeiten und sprechen dann oft Freundinnen an und sagen: Falls meine Eltern fragen, kannst du sagen, dass ich bei dir übernachtet habe. Wenn die Mädchen aber schon Zweifel haben, dass die Freundin vielleicht falschen Umgang hat, dann sollte man auf jeden Fall die Eltern informieren. Man sollte dem Mädchen anbieten: Du, kann ich dir irgendwie helfen? Möchtest du mit irgendwem reden? Ich habe das Gefühl, dein Freund ist nicht der richtige Umgang. Also reden ist überhaupt was ganz Entscheidendes.
Also die Dinge durchaus beim Namen nennen, wenn einem da was komisch vorkommt.
Ansprechen, aber nie sagen: Ich möchte, dass du dich von dem trennst, denn dann entscheidet sich das Mädchen erst recht für ihn, weil es ja für ihn kämpfen will, denn sie liebt ihn ja.
Sie sind unter anderem engagiert in diesem Verein, in einem Verein No Lover Boys und auch noch an anderer Stelle. Wie helfen Sie als so ein Verein? Welche Möglichkeiten haben Sie da?
Wir helfen ganz unterschiedlich. Ein Hauptaugenmerk unserer Arbeit ist natürlich Information und Prävention. Wir halten Vorträge an Schulen, aber auch für Lehrer, für Jugendämter.
Wie weit sind denn, Sie waren ja selber lange Jahre bei der Polizei, wie weit sind denn Lehrer, Polizei für dieses Thema sensibilisiert in Deutschland?
Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass es sehr zunimmt, die Information und auch die Bereitschaft, sich zu informieren. Häufig noch in Privataktionen. Aber es sind immer mehr Schulen, die anfragen und um Vorträge bitten. Es kommt jetzt auch immer häufiger vor, dass Polizisten sich melden und fragen: Wie kann ich mich da verhalten? Was soll ich da tun?
Was wäre denn die beste Prävention? Aufgeklärte, selbstbewusste junge Menschen fallen auf sowas wahrscheinlich eher nicht so leicht rein, oder?
Aufgeklärte Menschen, das ist sicher richtig. Aber was ich auch feststellen muss, was sich in letzter Zeit verändert hat, und da geht man eben oft von selbstbewussten Mädchen aus, dass es gebildetere Mädchen sind, dass es Mädchen aus oberen sozialen Schichten sind, oft Abiturienten zum Beispiel. Aber auch die können natürlich Opfer werden. Auch die suchen nach Liebe und Zuneigung und Bestätigung.
Dankeschön, Bärbel Kannemann vom Verein No Lover Boys in Berlin. Das Interview haben wir am Sendetag aufgezeichnet. Auf dradiowissen.de findet ihr jede Menge weiterführende Infos rund um das Thema, zum Beispiel Aufklärungsvideo, den Link auch zu diesem Verein No Lover Boys, Anlaufstellen, Hintergrundinformationen, all das auf dradiowissen.de unter eine Stunde Liebe. Und diesmal war es ja ein, ja, zugegebenermaßen doch recht hartes Thema. Loverboys, junge Männer, die junge Frauen abhängig machen, in die Prostitution zwingen. Danke, dass ihr zugehört habt, auch wenn das Thema vielleicht ein bisschen heftig war. Nächste Woche, da moderiert Inga Hinnenkamp eine Stunde Liebe an dieser Stelle. Das ist deine Premiere, oder?
Oh ja.
Aufgeregt, Vorfreude.
Noch nicht, Vorfreude, ja. Und ich bringe viel Liebe mit.
Das ist sehr gut, davon bin ich überzeugt. Inga, ist dein Thema auch so heftig wie das heute?
Ja, es kann sehr heftig werden, wenn es dann krankhafte Züge annimmt. Es geht um Eifersucht. Hm. Bist du eifersüchtig?
Ich bin so mäßig eifersüchtig. Ich glaube, ich falle da in einen relativ unproblematischen Bereich, würde ich sagen. Ein bisschen ja, aber auch nicht so extrem. Aber ich kenne Leute, die sind sehr, sehr eifersüchtig.
Genau, und da wollen wir drüber reden. Wir werden darüber sprechen. Ich werde mit einer Paartherapeutin darüber sprechen, wie viel Eifersucht denn okay ist und ab wann man Vorsicht walten lassen sollte.
Beziehungsweise, kann es richtig krankhaft werden?
Genau, es kann richtig krankhaft werden. Und die wird uns auch ein paar Tipps geben, was man gegen Eifersucht machen kann, beziehungsweise wo denn da vielleicht auch die Probleme in einer Beziehung liegen, wenn da jemand Grund oder eben keinen Grund zur Eifersucht hat.
Aber so ein bisschen eifersüchtig sein ist doch prinzipiell auch nicht schlecht, oder? Das heißt doch, dass der oder diejenige einem wichtig ist.
Ja, ich habe jetzt in der Recherche schon gelesen, dass Eifersucht besser ist auf jeden Fall als so Gleichgültigkeit, ne? So, Schatz, mach mal, was du willst, ist mir eh alles egal. Weil dann kann man ja auch sagen, ja, okay, was hast denn du an mir?
Eine Stunde Liebe zur Eifersucht. Kommenden Freitag, 9. Mai ab 20 Uhr mit Inga Hinnenkamp. Hier dann im Radio oder als Podcast dann zu hören. Till Opitz sagt Tschüss. Ich wünsche jetzt noch viel Spaß mit unserem Black Music Magazin und Jean-Marc Heukemiss.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.